Willkommen beim Radio Artigan Podcast. Ich bin Balazs.
Und ich bin Nico. Am 14. November hat in Wien ein sogenannter Wertekonvent stattgefunden unter dem Titel Prinzip Wien. Initiiert wurde die Geschichte vom Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr, der sich ja schon seit langem eigentlich Gedanken darüber macht, wie das Zusammenleben in der Stadt Wien funktionieren kann. Er ist da auch mit besonderen Problemen in Wiener Schulen konfrontiert und es ist ihm ein Anliegen, hier etwas zu ändern. Und zu diesem Berufe hat er auch versucht, die Bevölkerung in einen Prozess einzubinden, der dieses Miteinanderleben auch ein Stück weit mit aushandelt. Und er hat eben diesen Wertekonvent Prinzip Wien einberufen. Dazu sind randomisiert, also zufällig, ich glaube sogar 50.000 Bürgerinnen und Bürger in Wien angeschrieben worden und eingeladen worden, an diesem Wertekonvent teilzunehmen. Daneben gab es Einladungen an
den Radio Artigan Podcast.
Ja, an den Radio Artigan Podcast, der dort auch vertreten war mit Balazs und mir. Gleichzeitig waren auch vertreten die Konfessionsfreien und der Humanistische Verband und insgesamt waren aber sehr viele, nennen wir es mal naheliegende, offensichtliche und zu solchen Veranstaltungen sehr gerne eingeladene Stakeholders im öffentlichen Diskurs, die mit diesen Themen auch beschäftigt sind. Dazu zählen nicht nur die naheliegenden Vertreterinnen und Vertreter der Religionsgemeinschaften, sondern durchaus auch Menschen, die in Kriminalprävention, Gewaltprävention arbeiten, bei der Polizei, im Innenministerium, in Ministerien, anderen Ministerien arbeiten, Leute, die in Sozialeinrichtungen arbeiten, ganz egal, ob die jetzt unter einer kirchlichen Trägerschaft stehen wie die Caritas oder vielleicht SPÖ-nahe sind wie die Volkshilfe, jedenfalls aus vielen zivilgesellschaftlichen, öffentlichen und halböffentlichen Einrichtungen, waren eine erkleckliche Anzahl von Menschen in der Hofburg. Was ist dort passiert? Prinzipiell ist gearbeitet worden tatsächlich. Es hat 8 Themenfelder gegeben, darunter unter anderem Religionen. Das war ein sehr beliebtes Themenfeld. Man konnte sich anmelden, an welchem Themenbereich man arbeiten wollte. 2 Sessions, eine am Vormittag und eine am Nachmittag. Also pro Person konnten maximal 2 Themenfelder gewählt werden. Religion, glaube ich, war das beliebteste. Daneben gab es aber auch eins, das Miteinander in Wien adressierte, den Arbeitsplatz, Bildung, den digitalen Raum.
Den öffentlichen Raum, Gesundheitseinrichtungen, wirklich eine schöne Themenvielfalt.
Ja, ich glaube, da haben wir schon 7 von 8 aufgezählt. Und ja, völlig zufällig und unabgesprochen haben Balazs und ich die 2 gleichen gewählt. Das war jetzt gar nicht ironisch gemeint, sondern das war tatsächlich so. Wir haben beide digitalen Raum und Religionen angewählt, jeweils einer am Vormittag und der andere am Nachmittag, also wechselseitig, sodass wir nicht in den gleichen Gruppen waren. Aber ich denke, unsere Erfahrungen waren recht ähnlich. Wie ist es dir gegangen in diesen Gruppen?
Mir ist sehr gut gegangen. Also da waren wirklich engagierte, reflektierte, gute Leute von NGOs, religiös, nicht religiös, eben wie du gesagt hast, Extremismusprävention von Einrichtungen der Stadt Wien wie Jugendzentren. Und wir haben uns wirklich sehr gut mit ihnen auf verschiedene Problemfelder letztendlich einigen können und uns Gedanken machen können, was man verbessern könnte. Also ich fand, es war ein sehr positives Erlebnis, sowohl von den Menschen her, als auch von der Organisation her. Also es wurde schon mit einer Methode gemacht unter Moderation und es wurde immer in Kleingruppen strukturiert gearbeitet. Ich finde, das kann man so durchaus gut machen.
Ja, also ich sehe das auch als ein Format an, das für demokratische Prozesse jedenfalls hilfreich ist. Erstens einmal, weil man wirklich systematisch aus der Bevölkerung und aus Organisationen, die sich in den Themenfeldern beschäftigen, Input hereinholen kann, direkt in die exekutive Verwaltung der Stadt eigentlich. Mhm. Gleichzeitig tragen natürlich die Menschen, die da hingehen, diese Erkenntnisse auch wieder nach außen, also machen damit auch Politik. Und ich glaube, dass die Erfahrungen durch die Bank gut waren. Das war auch an den Tischen bei mir so. Ich bin einer, der sich üblicherweise, will nicht sagen, recht schnell langweilt, aber meine Aufmerksamkeit war durchaus gebunden am Vormittag und Nachmittag und ich habe mich eigentlich gar nicht gelangweilt in den Gruppen und habe relativ schnell mit sehr vielen Leuten da das Gespräch suchen können, bis hin zu tatsächlich hitzigen Diskussionen. Also im digitalen Raum weniger, da waren wir uns im Prinzip über Problemfelder und Lösungsansätze zumindest irgendwie einig, aber auch gleich ein bisschen ohnmächtig, weil der können wir nicht viel ändern. Im Bereich Religionen war es dann anders. Also da ist es speziell im Bereich Bildung echt zur Sache gegangen. Das sind zwei unauflösliche Fronten aneinander geraten, nämlich ob Religion einen Platz in der Schule hat oder nicht. Und die meiste Diskussion hat sich bei mir eigentlich, egal wer sich an den Tisch gesetzt hat, darum gedreht, dass Religion entweder in der Schule bleibt oder von dort verschwinden zu hat. Ja, beziehungsweise was einen Religionsunterricht ausmacht. Also ob der konfessionell gebunden erzieherischen Charakter hat oder ob er einfach eine Religion aus einer wissenschaftlichen Perspektive betrachtet.
Ich hatte vielleicht zufällig eine etwas andere Auswahl an MitdiskutantInnen am Tisch. Wir waren uns eigentlich ziemlich schnell einig, trotz des doch sehr unterschiedlichen Hintergrundes. Also selbst die frisch ausgebildete islamische Religionslehrerin, selbst ein Vertreter eines islamischen Kulturverbandes haben zugestimmt, dass der aktuelle Zustand, dass die aktuelle gesetzliche Regulierung, zum Beispiel des Religionsunterrichts, zum Beispiel der IGGÖ als eine gemeinsame Vertretung aller sogenannter islamischer Menschen eine untragbare Situation darstellt. Und es waren wirklich einige Themen, die ich auch anbringen konnte, die wir da im Podcast öfter mal diskutieren. Es waren alle baff erstaunt, dass die Hälfte Wiens konfessionsfrei ist, haben das aber ja zustimmen und verständnisvoll zur Kenntnis genommen und fanden es auch blöd, wenn der Bürgermeister dann zum Beispiel, wie wir eh auch hier berichtet haben, zum Zusammenleben die 16 Religionsgesellschaften einlädt und zum Beispiel nicht die FreialevitInnen, die auch vertreten waren, weil sie halt eben nicht anerkannt sind und natürlich die Hälfte der Wiener Bürgerinnen und Bürger ignoriert.
Ja. Was aber recht spürbar war bei vielen, also zahlenmäßig waren es jetzt nicht so viele, vielleicht mit 15 bis 20 verschiedenen Personen gesprochen an dem Tag an den Tischen, aber es war schon spürbar, dass bei den Personen, die in Ministerien oder öffentlichen Organisationen arbeiten, ein sehr pragmatisches Bedürfnis danach haben, wie mit Religion zu verfahren ist. Also, dass es zum Beispiel einen Ansprechpartner gibt, eine Organisation, so wie es mit der IGGÖ auch tatsächlich fast ein bisschen am Reißbrett in Österreich geschaffen worden ist, dass man da nicht mit zu vielen Stakeholders sprechen muss, sondern ein Gegenüber hat, mit dem man diese Dinge einfach klären kann. Also das ist ein sehr praktisch orientierter Zugang zur Politik, den ich aus mehreren Gründen nicht teile. Erstens mal prinzipiell nicht und zweitens einmal ist mir das zu bequem. Also würde ich anders sehen, aber es erstaunt mich auch nicht, dass viele, die damit zu tun haben, Interessensausgleich herzustellen, das gerne so verwirklicht sehen.
Ja, und von den 16 sind ja über 10 christlich. Sprich, die muss man ja dann trotzdem separat einladen und separat mit ihnen als sozusagen christliche anerkannte Religionsvertreter sprechen. Insofern ist das sowieso nur mäßig handhabbar, diese Methode.
Ja, absolut. Also es gibt keine an Formalkriterien, die für alle gleich gelten, nachvollziehbare Methodik, wonach diese auch Anerkennungen passieren, noch aufrecht sind. Wir wissen, das ist historisch gewachsen und aus vielen damals geltenden Gründen so, wie es ist, aber es passt einfach heute vorn und hinten nicht mehr zusammen. Haben wir kritisch auch etwas anzumerken zu dieser Veranstaltung? Was hätte man besser machen sollen können?
Vielleicht waren ein bisschen zu sehr nur diejenigen vertreten, die sich einen Arbeitstag, einen Donnerstag einfach so für so ein Wertekonvent freinehmen können. Das sind natürlich PensionistInnen, aber das sind halt auch institutionelle Leute, die irgendwo hingeschickt werden von ihrer Institution. Also es war schon ein großer Anteil von Leuten dort, die dafür bezahlt wurden, da wirklich Lobbying für ihre NGO, wenn es eine größere NGO ist, ihre Organisation, vielleicht ihre Partei, vielleicht ihre Religionsgesellschaft oder anderes Gebilde zu betreiben. Also du hast nichts dafür bekommen, ich habe nichts dafür bekommen.
Ja, und wir haben sozusagen in dem, was wir sonst als Arbeitszeit bezeichnen würden, gemacht, ohne dass wir dafür bezahlt werden. Aber that's okay.
Genau.
Ich meine, was ich vielleicht noch, nur um nicht nur Positives zu sagen, noch anmerken würde, wir müssen halt auch drauf schauen, wie mit Ergebnissen umgegangen wird. Es ist natürlich prinzipiell schon ein wenig fraglich auch, ob aus so einem Tag, an dem Überschriften produziert werden, ob da wirklich auch viel entstehen kann. Das kann sein, das muss nicht sein, aber es überwiegt sicher der Vorteil, über diese Dinge in so einem Format zu sprechen, also es nicht durchzuführen, nur weil man nicht unmittelbar etwas umsetzen kann, das wäre keine gute Option. Also die Ansätze über diesen Kreis herauszuarbeiten, ist sicher sinnvoll.
Ja, und ich konnte zum Beispiel in meiner Religionsgruppe durchsetzen, dass wir uns auf die Formulierung einigen, dass die Politik die tatsächliche Verteilung der Weltanschauungen in Betracht ziehen soll und nicht diese legistische, ja, relativ zufällige mit den 16 Gemeinschaften, die teilweise aus unter 10.000 Menschen österreichweit bestehen.
Ich bin auch zufällig und unverlangt in die Rolle des Schriftführers am Tisch gerutscht, was mir einerseits verunmöglicht hat, besonders scharfe Positionen zu vermitteln, weil es meine Rolle damit auch war, irgendwie Interessensausgleich zu schaffen. Aber es hat mir immerhin auch die Möglichkeit gegeben, die Formulierungen einigermaßen vorzugeben und zu moderieren. Also ich habe die Rolle nicht missbraucht dazu, aber habe natürlich dadurch leichter vermeiden können, dass da etwas hingeschrieben wird, mit dem ich gar nicht kann.
Ja, ich fand das nützlich, weil ich ja, also es war so, dass in drei Runden immer wieder die Tische gewechselt werden. Nur die sozusagen Gastgeberin, der Gastgeber, gleichzeitig Schriftführerin, bleibt halt sitzen. Und das gab uns dann in zwei Runden die Möglichkeit, jeweils die vorherige Runde zusammenzufassen. Aber ich glaube, wir sind damit beide verantwortungsvoll und wahrheitskonform umgegangen.
Ja, ganz sicher. Na gut, ich denke, wir freuen uns auf eine Fortsetzung dieses Prinzip Wien.
War auf jeden Fall interessant und sehr cool.
Du hast einen Film rezensiert.
Genau. Hast du ihn auch gesehen? Die Bologna-Entführung?
Nein, ich habe ihn nicht gesehen.
Schade.
Leider.
Kann man sich anschauen. Ja, dieser Film, die Bologna-Entführung, behandelt den Fall eines Edgardo Mortara, ein Junge in einer jüdischen Familie. Das ist um 1858 herum in Bologna, damals noch Teil des Kirchenstaates. Das heißt, Oberhaupt dieses Staates ist der Papst in Rom und diese jüdische Familie lebt in einem gewissen bescheidenen Wohlstand, halbwegs unbehelligt in dieser Stadt, bis der Inquisitor mit Polizisten, die halt ihm unterstehen, erscheint und den 6-jährigen Buben Edgardo mitbringt. Der Grund, der genannt wird, er sei getauft, damit Christ, und nach dem Kirchenrecht dürfe er damit nicht in einer jüdischen Familie aufwachsen. Jetzt wissen die Eltern natürlich nicht, hey, wann soll der bitte getauft worden sein? Sie haben ihn sicher nicht in die Kirche gebracht zum Taufen, aber natürlich können sie halt die Staatsmacht nicht aufhalten. Ich habe ein bisschen Hintergründe recherchiert. Jüdische Menschen konnten in diesem Kirchenstaat sich immer nur unter sehr strengen Auflagen niederlassen und wirtschaftlich betätigen, mussten Sondersteuern zahlen, so wie ChristInnen und JüdInnen in islamischen Ländern teilweise heute noch. Also sie waren stark benachteiligt, aber dafür gab es auch eine relative Sicherheit für sie. Und tatsächlich gab es solche Kindesentführungen mit genau der Begründung in den Jahrhunderten davor regelmäßig. Im 19. Jahrhundert waren sie schon seltener, aber im 19. Jahrhundert, in diesem Jahr 1858, hat das dann tatsächlich zu einer weltweiten Aufregung geführt.
Was ist denn eigentlich der Nutzen dieser Entführung für die Entführenden?
Sie haben ein neues Kind, das sie indoktrinieren können.
Ah ja, okay.
Und aus ihrer Sicht ist das ein christliches Kind, somit ist das gar nicht mit Sinn oder Vorteil oder so behaftet, sondern das muss so sein. Das hat Gott gesagt.
Okay, ich verstehe, obwohl ich nicht verstehe, aber ich verstehe.
Man muss sich in diese Logik hineinversetzen.
Ja.
Also dieser Edgardo darf dann noch einmal für einen Tag nach Hause und danach lügt der Pfarrer, mit dem halt die Eltern verhandeln, die Eltern an. Der gibt ihnen halt an, dass der Edgardo eh in Bologna bleiben wird und das ist halt eine Lüge. Der Bub wird eigentlich sofort nach Rom gebracht und kommt dort in ein Internat, das im Vatikan direkt dem Papst unterstellt ist und tatsächlich erscheint dann auch regelmäßig der Papst und kümmert sich speziell auch um Edgardo und die anderen Kinder auch. Und das dauert halt nicht lang, bis die Weltpresse Wind bekommt vom Ereignis. Und das ist wirklich einer der ersten bekannten Ereignissen, wo in einer langen Reihe immer wieder Empörungen über die Machenschaften der katholischen Kirche entstanden sind. Die Stimmung ist wirklich ganz eindeutig gegen den Papst gewesen. Selbst Länder mit katholischer Mehrheit wie Österreich und Frankreich, so wir sprechen von damals, nicht von heute, diese Länder haben protestiert. Und das beschäftigt den Papst auch. Das ist übrigens Papst Pius der X oder Neunte. Aber er ist halt vermeintlicher Wahrheitsbesitzer und damit lehnt er jede Einmischung ab. Das war übrigens der Papst, der dieses Dogma der Unfehlbarkeit eingeführt hat. Und auch diese Massenpsychosen wie der Beginn der Lourdes-Hysterie fallen in seine lange, lange und unrühmliche Amtszeit. Also das sechsjährige Kind wird zuerst mal mit der grauslichen katholischen, unter Anführungszeichen, Ästhetik, mit dem es halt bis dahin keinen Kontakt hatte, konfrontiert. Und ja, wird eine Art Schocktherapie unterzogen. Muss halt immer wieder fragen, warum ist da eine schmerzverzerrte, gefolterte Person an einem Kreuz angenagelt. Andererseits schenken sie ihm halt auch eine Halskette mit einem Kreuz drauf und reden ihm halt ein, dass das ein Glücksbringer sei. Das konnte ich so im weiteren Verlauf des Films nicht so bestätigen, dass das wirklich Glück gebracht hätte. Also ja, das ist der Beginn des geistlichen Missbrauchs, der aber im Film nicht so vorkommt. Also ich fand den Film jetzt nicht wahnsinnig kritisch gegenüber der Kirche. Es wurde kein anderer Missbrauch direkt hergezeigt, sondern im Gegenteil dieses Kindesmissbrauchsheim, in dem er halt gegen seinen Willen und gegen den Willen seiner Familie gefangen gehalten wurde, hat ihm zumindest oberflächlich gesehen gute Bedingungen geboten. Mhm. Also eine für die damalige Zeit niveauvolle Ausbildung, natürlich mit katholischem Schwachsinn verbunden, Kontakt zu gleichaltrigen Kindern, Aufmerksamkeit des Papstes und auch materielle Dinge wie gutes Essen, aber halt auch die gnadenlose Indoktrination.
Das ändert natürlich nichts am grundsätzlichen Verbrechen. Also er hätte es noch so gut haben können. Letztendlich wird dadurch die eigentliche Tat nicht richtiger oder gesühnter oder verhandelbar.
Ja. Ein schön designtes Gefängnis mit gutem Essen ist auch ein Gefängnis, wie du als Apple-User sicher bestätigen kannst.
Das kann ich als Apple-User bestätigen. Es glänzt und funkelt alles, aber wenn das Mail-File von Apple Mail auf einmal auf 300 GB anwächst und der Rechner erlahmt, was es hier und da ohne besonderen Grund tut, dann ärgere ich mich jedes Mal über dieses Gefängnis.
Es tut aber jetzt werden wir die echten Feedbacks bekommen.
Ja.
Während das empfinden die Eltern heraus, dass das katholische Kindermädchen Edgardo in einem unbeobachteten Moment getauft hat, notgetauft, weil das kann ja jede christliche Person. Der Film eiert hier ein bisschen um die historisch bekannten Tatsachen oder halt, was wir darüber wissen, herum. Die Eltern behaupten nämlich im Film, dass es keine schwere Krankheit gegeben hätte, aber die Nottaufe wurde damals offiziell mit so einer schweren Krankheit halt gerechtfertigt und ja, das ist plausibel. Dass das Kindermädchen ein kleines Kind auf diese Weise sozusagen von der Hölle retten will. Nachdem dem Kind in diesem angeblich geheim ausgeführten oberflächlichen Ritual seine Menschenwürde und seine Identität beraubt wurde, wird im Vatikan dann nochmal zur Sicherheit einer zweiten Taufe unterzogen, also wirklich im Beisein des Papstes, das scheint ihm wirklich wichtig zu sein. Und das geht ja eigentlich nach der katholischen Lehre nicht, aber wie immer gibt es im kanonischen Recht eine Lösung dafür, eine Hintertür, nämlich die sogenannte Konditionaltaufe. Also man sagt einfach, ich taufe dich für den Fall, dass die erste Taufe nicht gültig war, jetzt einmal gültig. Ah. Und damit kann man diesen gewünschten Zustand auf einmal herstellen. Die Entführung wurde ja eben mit diesem zweifelhaften Ereignis begründet und so werden jetzt aber unumkehrbare Tatsachen zumindest für den Rechtsrahmen des Kirchenstaates schaffen, weil jetzt ist das Kind wirklich öffentlich bezeugt, offiziell getauft. Jetzt kann man es wirklich nicht mehr zurückgeben an die Eltern. Es hätte auch einen zweiten juristischen Ansatz gegeben, nachdem man Kinder unter 7 Jahren nicht hätte entführen dürfen, aber damit scheitern die Eltern später auch vor Gericht. Insgesamt fand ich beim Gerichtsprozess das sehr unpräzise dargestellt und in diesem Prozess ging es sowieso nur um die Bestrafung des Inquisitors in Bologna, nicht um die Rückgabe Edgardos.
Ja.
Schon 2 Jahre nach der Entführung wurde Bologna tatsächlich aus dem Kirchenstaat befreit. Es war ja so die Zeit, in der Italien wiedervereinigt wurde, notfalls auch mit Einsatz von Heeren. Also der Kirchenstaat hat sich mit äußerer Hilfe verteidigt und 1860 eben Bologna verloren, aber bis Rom dran gekommen ist, hat es dann doch noch 10 Jahre gedauert und bis dahin ist Edgardo Mortara schon so umerzogen, dass er in der Ausbildung zum Priester ist. Und es gibt eine Szene, wo halt sein großer Bruder, der bei den Revolutionären kämpft, quasi als erster eine Kirche betritt, dort Edgardo wiederfindet und ihm sagt, ja, du kannst jetzt heim zu den Eltern. Und der dann 18-jährige, fertig indoktrinierte Edgardo sagt, nein, also ich werde jetzt nicht mehr heimgehen. Zwar hat der Papst seine irdische Macht sozusagen verloren. Ihm ist am Ende auch Rom weggenommen worden. Aber die geistliche Macht über Edgardo Mortara konnte er tatsächlich noch auf diese Weise ausüben. Und es ist auch interessant, das habe ich in mehreren Quellen gefunden, es war mit ein Grund für den Untergang des ganzen Kirchenstaates, dass Frankreich als Schutzmacht die Unterstützung entzogen hat, als Folge dieses Edgardo Mortara-Skandals. Mhm. Das heißt, wenn der Vatikan da nicht so blöd, so stur gegen die öffentliche Meinung und gegen vernünftige menschliche Überlegungen und Menschenrechte vorgegangen wäre, dann hätte es diesen Staat vielleicht etwas länger gegeben, dann hätte vielleicht Frankreich etwas länger die schützende Hand noch draufgehalten. Wahrscheinlich wäre der Prozess nicht ganz unaufhaltsam gewesen, aber so ging es halt schneller. Das ist so ein Kennzeichen einer dysfunktionalen Autorität oder eines dysfunktionalen Systems, dass es so sehr an seinem vermeintlichen Interesse und so sehr an seinen eigenen Regeln festhält, dass es sich am Ende damit selbst schädigt.
Ja, das passiert ja oft im Rahmen der katholischen Kirche.
Ja.
Ja, danke für deine Review von diesem spannenden Film. Die ursprüngliche Geschichte war mir in Grundzügen bekannt, aber die ganz weitreichenden Folgen, die du jetzt am Schluss ausgeführt hast, die waren neu.
Also insgesamt, man kann sich den Film anschauen, er ist gut gemacht. Aus meiner Sicht sind ein paar wichtige Themen, die aber vielleicht ein bisschen eher auf die Ebene des Radio Vatikan Podcasts gehören, nicht so genau diskutiert worden. Es wurden nicht sehr viele christliche, antijudaistische Gebete und andere Handlungen, die eigentlich damals noch auf der Tagesordnung waren, gezeigt. Es wurde kein offensichtlicher Missbrauch der Kinder gezeigt, auch wenn es natürlich zwischen den Zeilen immer wieder so durchgeschienen ist, also dass die Kinder da angelogen werden und dass sie da wirklich gebrochen werden sollen und indoktriniert und angepasst werden sollen, das ist schon ganz gut durchgekommen. Also ich denke, das ist ein wichtiger Film, den man auch mit anderen anschauen kann und dann gute Gelegenheiten für kritische Diskussionen hat.
Ausgezeichnet.
Kennst du einen Olaf Latzel?
Ich kenne nicht viele Menschen, die Olaf heißen. Naja, irgendwo kommt mir der Name bekannt vor, aber ich kann ihn nicht ganz genau einordnen.
Olaf Latzel ist ein Geistlicher in Deutschland bei einer der evangelischen Kirchen, bei der Landeskirche in Bremen. Das heißt, er ist jemand im Rahmen der sozusagen offiziellen dortigen evangelischen Kirche und kein irgendwie freikirchlicher extremer Prediger. Er ist aber ein extremer Prediger und hat schon vor Jahren in einem sogenannten Eheseminar unter anderem Homosexuelle als Verbrecher bezeichnet und daraufhin gab es Klagen gegen ihn, weil natürlich die Aufnahme von diesem Eheseminar auch im Internet verbreitet wurde. Und das war nicht seine einzige Äußerung in diese Richtung. Also er ist jemand, der eigentlich in den evangelischen Kirchen so in der Radikalität, so in der Form nicht mehr unbedingt üblich ist, aber offensichtlich noch geduldet und toleriert. Und er zieht halt natürlich auch das entsprechende Publikum dort an. In der ersten Instanz wurde er wegen Volksverhetzung verurteilt. Dann ging er in die Revision, natürlich Freiheit der Meinungsäußerungs- bzw. Religionsfreiheit gegen Hassrede und Volksverhetzung. Das haben die Gerichte unterschiedlich beurteilt. In der zweiten Instanz wurde er nämlich freigesprochen. Das ist natürlich ein Fall, bei dem alle Seiten, soweit es geht, bis in die letzte Instanz gehen wollen, weil es wirklich eine grundlegende Bedeutung hat. Und jetzt, also heuer, ist schon ein bisschen her, in der dritten Instanz hat das Gericht überhaupt kein Urteil ausgesprochen, weil man sich auf eine Einstellung gegen Auflagen geeinigt hat.
Ja, auch feig.
Auf der einen Seite stand halt die Staatsanwaltschaft und nicht vielleicht eine von unseren Organisationen wie die Konfessionsfreien, die da vielleicht konsequenter vorgegangen wäre.
Ich meine, was an dem Fall augenfällig und augenscheinlich besonders stört, ist jetzt unabhängig von der weltlichen Verurteilung, ist nicht ganz verständlich, warum der nicht hochkant aus seiner Kirche rausfliegt.
Seine Kirche hat hochkant erklärt, sie warten das Ergebnis des weltlichen Verfahrens aus, weil es offensichtlich für die Kirche dann doch im Zweifelsfall darauf ankommt, ob der etwas Illegales oder nicht Illegales gemacht hat.
Das ist erst recht feig.
Genau. Wenn die Illegalität die Grenze ist, nach der die Kirche richtig und falsch beurteilt, dann kann sie eigentlich auch zumachen, moralisch.
Dann ist die Kirche vollständig verweltlicht.
Ja, Die Auflage, die ich erwähnt habe, schaut so aus, dass Latzell 5000 Euro an das Rat- und Tatzentrum für queeres Leben überweisen muss. Also er muss sozusagen an eine Organisation von den Menschen, die er beleidigt hat, Geld zahlen, nicht so wenig. Also wahrscheinlich wird eine Kollekte in seiner Kirche und unter seinen Fans das in 2-3 Tagen aufgebracht haben, diese Summe. Aber trotzdem, er hat halt wirklich 5000 Euro an ein Zentrum für queeres Leben überweisen müssen. Damit ist er für die Öffentlichkeit eindeutig der Verlierer. Er kommt da nicht mit einer weißen Weste raus, aber er hat halt vermeiden können, dass er eine Vorstrafe hat, eine Verurteilung und wahrscheinlich für seine Kirche und die anderen Kirchen nicht so unwichtig, dass auch ein Präzedenzfall bei dem rauskommt, dass Verhetzung höher steht und schlimmer ist, als es die Religionsfreiheit erlaubt, dass so eine Präzedenz vermieden wurde.
Ja, und wahrscheinlich wird er weiter irgendeinen Bezug erhalten aus seinem kirchlichen Umfeld, das in Deutschland vielleicht sogar von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern bestritten wird, was weiß man.
Genau so ist es, weil nachdem er nicht verurteilt wurde, beschäftigt ihn seine Kirche weiter. Wahrscheinlich hat er ein Gespräch mit seinen Vorgesetzten gehabt, die ihn gebeten haben, nicht mehr auf diese Weise aufzufallen. Und wenn er schon sowas sagt, das zumindest dann nicht auf YouTube zu stellen.
Genau, wir können uns das lebhaft vorstellen, wie das in der Praxis abläuft.
In der Schweiz gab es auch schon eine erstinstanzliche Verurteilung gegenüber einem Straßenprediger, der ebenfalls gegen homosexuelle Menschen gehetzt hat. In Österreich kenne ich noch keinen solchen Fall. Da sind eher noch Verurteilungen wegen des Blasphemieparagraphen üblich, auch wenn sie jetzt in den letzten Jahren nicht so häufig vorgekommen sind. Aber was nicht ist, kann noch werden. Was ich tue, ist, ich sammle automatisiert Transkripte von hauptsächlich von Freikirchen, aber auch von katholischen und evangelischen Gottesdiensten von YouTube. Die stellen das ja sehr gerne auf YouTube. Und irgendwann werde ich so weit sein, dass ich zum Beispiel mit Hilfe einer Automatisierung diese Inhalte klassifizieren kann und am Ende kommen vielleicht auch Verurteilungs- oder zumindest anzeigewürdige Statements, die halt so verbreitet wurden, heraus.
Okay, wahrscheinlich macht das die protestantische Kirche längst mit unseren Podcasts.
Ja, aber ich habe bis jetzt keine Anzeige gesehen.
Ja, kommt noch. Ich kriege ja jetzt eine von Apple.
Aber vielleicht hören sie uns auch gar nicht zu. Vielleicht wüssten sie dann, dass die katholische Kirche aktuell auf ihrer Homepage ausweist, dass die 564-fache Weltbevölkerung bei ihr Mitglied ist. Hast du ja auch auf Twitter veröffentlicht, wirklich als Versuch, ob deine Blase irgendwie einen Berührungspunkt mit der katholischen Blase hat, ob das jemand denen sagen kann, dass sie das merken, aber ist jetzt ohne Ergebnis.
Na, der Test ist geglückt oder fehlgeschlagen, wir wissen es leider nicht. Vielleicht halten die absichtlich dich und reparieren das absichtlich nicht, damit sie uns weiter im Glauben lassen, wir wären unbeobachtet.
Boah, ja, das ist eine wirklich fortgeschrittene Geheimdienstmethode. Ja. Wir blamieren uns so lange, damit der Radio-Artikel-Podcast das nicht erfährt.
Ja.
Vielen Dank an alle, die uns zuhören, ob jetzt voller Scham oder mit Spaß. Wir sind am Ende dieser Folge und freuen uns, dass wir wieder für euch sprechen könnten. Bis zum nächsten Mal, danke.
Bis zum nächsten Mal, danke fürs Zuhören und Aufzeichnen.